Ich war auch noch Fahrzeugführer, ich hatte den Führerschein noch auf Probe gehabt. Oh. Das ist ja 18 Jahre alt, ne?
Ja, oh Gott.
Und du sitzt dort und fährst dort 200 Sachen mit Sonder- und Wegerechten. Und wer die A4 kennt Richtung Osten, dort sind natürlich unheimlich viele LKW unterwegs. Ja. Das heißt also, das war ein Hin und Her und Hin und Her.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Huch, schon wieder Dienstag und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Polizeifunk.
Hallöchen auch von mir.
Heute geht's sozusagen raus aufs Land, fernab von Trubel, so könnte man zumindest meinen.
Ja, im Studio haben wir Polizeiobermeister Finn, er ist Streifenbeamter am Polizeistandort in Radeberg. Hallo, grüß dich.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, gerne, dass du doch da bist, Finn. Du gibst uns heute einen Einblick in die Arbeit zwischen Schnellstraße und Dorffest.
Ja, und damit wir mal eine kurze Einordnung bekommen, von der Direktion bis zum Polizeistandort, wo du arbeitest, Finn, hören wir mal ganz kurz in unseren Faktencheck.
Von Brandenburg über die grenznahen Städte Görlitz und Zittau bis an die nördliche und westliche Grenze von Dresden. All das gehört zum Bereich der Polizeidirektion Görlitz. Auf dieser Fläche finden sich 6 Polizeireviere und insgesamt 25 Polizeistandorte. Das Polizeirevier in Kamenz beispielsweise, mit seinen rund 130 Beamtinnen und Beamten, ist für über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner zuständig. Zum Revier gehören 4 Polizeistandorte, die primär den ländlichen Bereich abdecken. Einer davon ist das Landrevier Radeberg. Neben den Teams im Streifendienst arbeiten an diesem Standort auch 3 Bürgerpolizistinnen und Polizisten sowie der regionale Verkehrsunfall- und Kriminaldienst. Die 30 Kolleginnen und Kollegen sind insgesamt fast für die Hälfte aller Einwohnenden des Polizeireviers Kamenz zuständig, also für etwa 48.000 Menschen. Ob Stadt oder Land, die Aufgaben der Polizei Sachsen bleiben die gleichen. Jedoch hebt sich die Arbeit an sich ab, denn im ländlichen Raum sind die Anfahrtswege meist länger, die Unfälle teils schwerwiegender und die Anonymität geringer. Polizeiobermeister Finn erklärt, warum das so ist.
So, Finn, pass auf, ich habe dir die Zahlen mal durchwühlt, habe mir ein bisschen was durchgelesen. In Dresden, allein in Dresden, leben ungefähr 570.000 Menschen. Wir haben es im Einspieler gehört, du bist an deinem Polizeistandort für knapp 48.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. Jetzt frech gefragt, wer hat denn mehr zu tun, die in Dresden oder ihr?
Das ist eine coole Frage, lässt sich aber so salopp gar nicht so einfach beantworten. Wir haben für unseren kompletten Standort in Radeberg, richtig gesagt, 50.000 Einwohner, aber unser komplettes Polizeirevier ist ja viel größer von der Fläche. Ne? Und da haben wir insgesamt eine Einwohnerzahl von 100.000 Personen, die bei uns wohnen. Und wenn man das mit Dresden vergleicht, hast du eben gesagt, 500.000 Einwohner für Dresden. Dresden hat insgesamt 4 Polizeireviere, die sich diese Einwohnerzahl aufteilen im Stadtgebiet. Und wenn man das runterrechnet, brauchen wir uns hinter unseren Zahlen gar nicht so verstecken.
Ist also ähnlich?
Es ist ähnlich. Bei uns kommen aber noch einige Schwierigkeiten dazu, die man auch noch mit beachten muss. Wir haben einfach viel höhere Anfahrtswege. Mhm. Unser Polizeirevier Kamenz hat eine Fläche von ca. 760 Quadratkilometern. Wir grenzen im Norden zum Beispiel an das Bundesland Brandenburg und gehen in den südlichen Bereich bis an die Landkreisgrenze zum Landkreis Sächsische Schweiz aus Erzgebirge. Okay. Und dann von der Stadt Dresden im Westen bis fast hinter nach Bautzen. Panschwitz-Kuckau ist dann so der letzte Ort bei uns und das ist eine enorme Anzahl. Und wenn man sich dann vorstellt, vom einen Winkel zum anderen Winkel des Revierbereichs zu fahren, da ist man selbst mit Blaulicht und Sonderrechten manchmal eine halbe Stunde unterwegs.
Du hast dich vorbereitet, Finn. Man merkt das, du kennst die Zahlen gut.
Dafür gibt es aber die Polizeistandorte, ja, ne? Dass halt nicht du jetzt nicht bis nach Bautzen oder in Richtung Bautzen fahren musst.
Das ist richtig. Fall. Es gibt Polizeistandorte, die sind 24/7 besetzt. Davon haben wir tatsächlich nur einen. Das ist tatsächlich Radeberg. Mhm. Dort ist also immer jemand anzutreffen, rund um die Uhr. Kamenz ist das Hauptrevier. Und dann hat man noch kleinere Standorte in den Gemeinden, zum Beispiel in Königsbrück oder in Großröhrsdorf. Da sind aber nur Werktagspolizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu sprechen. Meistens die Bürgerpolizisten, die von dort dann ihren Dienst beginnen. Mhm. Aber halt zum Beispiel nicht am Wochenende.
Okay. Jetzt wollen wir natürlich nicht unbedingt über das Polizeirevier in Kamenz reden, sondern über deinen Polizeistandort, an dem du arbeitest, Finn, nämlich Radeberg. Und du hast dich ja auch bei uns gemeldet, weil du das in Anführungsstrichen Landrevier vorstellen wolltest. Warum?
Tja, ihr habt ja schon mal vor einigen Monaten oder so schon oder Jahren eine Kollegin vom Streifendienst in Dresden zu Gast gehabt. Und da kam vielleicht an der einen oder anderen Stelle so der Zwinker auf dem Landrevier, ist alles entspannt und einfach. Und das stimmt nicht ganz so. Und da habe ich mir gedacht, da könnte man doch mal noch ein bisschen drüber sprechen. Und vielleicht dort mit den Klischees, die vielleicht auch unter den Kolleginnen und Kollegen am Laufen sind, aufräumen.
Okay.
Das machen wir heute. Nochmal ganz kurz zur Einordnung, weil es Franzi jetzt auch gesagt hat. Revier oder der Standort in Radeberg ist nur ein, in Anführungszeichen, nur ein Polizeistandort. Wir nennen das zur Einfachheit halber jetzt im Podcast einfach Landrevier. Das ist also kein offizieller Name oder soll auch niemanden irgendwie herabstufen, sondern wir nennen es jetzt einfach so, weil es einfach schöner klingt. Aber da sind wir beim Thema. Was ist denn der Unterschied? Du hast ja gerade die Folge mit Vivian angesprochen. Was ist denn der Unterschied für dich zwischen dem Landrevier und einem Stadtrevier?
Das erste habe ich ja gerade schon angesprochen. Wir haben zum Beispiel zu unseren Aufträgen eine viel größere Anfahrtsstrecke zu erledigen. Das sind am Ende einer Schicht gut und gerne mal 300 Kilometer, die dann auf dem Tacho stehen. Krass. Was man in einem Revier wie Dresden-Mitte oder Dresden-Nord vielleicht nicht unbedingt erreicht. Da man natürlich die größeren Anfahrtswege hat, heißt es aber noch lange nicht, dass wir uns deswegen langweilen und die ganze Zeit auf dem Posten oder dem Standort rumsitzen, weil dann natürlich die Aufträge und die Einsätze sich teilweise sogar stapeln und wir dann von einem Auftrag zum anderen Auftrag herfahren. Es kann gut und gerne mal sein, dass wir zur Spätschicht um kurz nach Mittag den Polizeistandort verlassen und den erst abends wieder zum Dienstende sehen und zwischendurch eigentlich nur draußen beim Bürger waren und Einsätze durchgeführt haben.
Krass. Ihr seid aber schon relativ autark da im Landrevier bei euch in Radeberg.
Wir haben natürlich im Vergleich zu Kamenz, was unser Hauptrevier ist, natürlich eine geringere Mitarbeiteranzahl, sind aber immer darum bemüht, circa 2 Funkstreifenwagen bei uns auf dem Polizeistandort zu haben. Entweder kommt dann ein zusätzlicher Funkstreifenwagen aus Kamenz zur Unterstützung für die Dauer der Schicht oder es gibt tatsächlich so viele Kolleginnen und Kollegen am Standort, die dort auch regelmäßig ihren Dienst verrichten, dass wir 2 Funkwagen für die Bürgerinnen und Bürger bereithalten können.
Gibt es bei euch auch so Dienstgruppenführer, wie es jetzt in der Stadt beim Streifendienst gibt?
Die gibt es tatsächlich. Aber die sind nicht bei mir auf dem Polizeistandort zu finden. Wenn ich dort eine Frage habe oder dort etwas koordiniert werden muss, läuft das alles nur telefonisch oder über Funk.
Ja, das ist eine besondere Herausforderung dann auf jeden Fall.
Bist dann halt ein bisschen auf dich gestellt.
Wir sind tatsächlich auf uns gestellt. Nicht nur, wenn man mal organisatorisch hinterher eine Frage hat, Telefon bedienen kann jeder. Aber in einer Ad-hoc-Einsatzsituation, wenn man in einen Widerstand gerät, also wirklich mit einem Bürger oder mit einem Täter dort im Rahmen der Festnahme ihn zu Boden ringen muss und es dort zu einer sogenannten Widerstandshandlung kommt, ist man in erster Linie erstmal auf sich allein gestellt. Mhm. Ja, also ich und mein Kollege oder meine Kollegin. Und bis dann Unterstützung kommt, die durchaus gerne mal in einer Entfernung von 30 Kilometer erst sein kann, kann es dann echt lange dauern. Und die Zeit, die fühlt sich dann gerne mal, wie man es kennt, ewig an.
Und das ist ja dort in diesem Bereich, ich fahre da manchmal mit dem Rennrad durch, auch gar nicht so einfach jetzt für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht ganz so ortskundig sind. Und du funkst die jetzt an und sagst, du brauchst Unterstützung. Ich kann jetzt kein Dorf nennen, aber das muss man auch erstmal finden, dort die Örtlichkeit. Ne?
Wenn man dort tatsächlich nicht unbedingt ortskundig ist, dann ist das am Anfang gerne schwierig. Ja. Ich habe den großen Vorteil oder das große Glück, ich bin ja nicht ohne Grund in Kamenz oder auf dem Polizeistadt in Radeberg im Dienst, sondern ich bin dort aufgewachsen.
Ja, sehr gut.
Und ich kenne dort natürlich die Waldwege, die Forstwege und kann dort auch schnell mal sagen, okay, wir nehmen die Abkürzung hier oder dort können wir schneller lang. Aber es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel aus Dresden kommen, ist ja sehr nah an Radeberg gelegen und dann vielleicht nicht unbedingt jede Straße oder jeden kleinen Forstweg kennen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich kenne auch nicht jede kleine Straße in jeder kleinen Gemeinde, aber wir haben ja technische Errungenschaften, die uns da helfen. In jedem Funkwagen ist ein Navi eingebaut und es ist sehr cool, wenn der Einsatz vom Führungs- und Lagezentrum angenommen wird, wo der Notruf sitzt und wir dann die Einsatzörtlichkeit direkt aufs Navi bekommen.
Aber hauen wir so ein paar lustige Dörfer raus. Was gibt es bei euch im Bereich so?
Naja, eigentlich findet man die eher im östlichen Revierbereich. Also Kanschwitz-Kuckau zum Beispiel.
Ja, sowas kommt dann eher im Osten. Ne?
Das ist dann eher im östlichen Revierbereich. Dort ist es auch sehr interessant, die ganzen Ortsnamen sind dann mittlerweile auch alle auf Sorbisch angegeben. Ihr hattet ja schon mal eine sorbische Beamtin hier zu Gast gehabt. Julia. Und da kann man sich natürlich auch die sorbischen Namen dann angucken.
Okay. Mir fällt gerade nichts ein. Ich fahre mit dem Rennrad immer durch, aber ich will Bernsdorf und so weiter, das wird aber nicht dein Bereich sein.
Bernsdorf ist schon ganz schön weit im Norden, da sind wir schon im Revierbereich Hoyerswerda. Ah, okay. Aber wir Im westlichen Bereich sind für die Gemeinden zum Beispiel in Arnsdorf zuständig, Groß-Röhrsdorf, in Ottendorf-Okrilla. Ottendorf hat mehrere kleine Gemeinden noch untergeordnet, zum Beispiel Grünberg oder Medingen oder Hermsdorf.
Medingen kenne ich auch, da fahre ich auch mal durch.
Genau.
Okay. Da war lange eine Baustelle auf dieser ganz großen Straße da Richtung, ich weiß nicht, Wachau oder sowas.
Ja, zwischen Medingen und Ottendorf hatten wir mal sehr lange eine Baustelle da gehabt, wo dann auch manchmal Kontrollen durchgeführt wurden.
Da merkt man hier Dorfler unter sich, ne? Ja, das sind wahrscheinlich auch die Gespräche auf dem Land. Richtig. Du, genau. Harald, hier du, ist die Straße.
Die Baustelle, die ist schon wieder dicht.
Ja, die Kollegen stehen schon wieder da. So, ja.
Aber ist es dann wahrscheinlich, du hast gesagt, du kennst dich mit den Schleichwegen aus, Finn. Wahrscheinlich kennst du dann auch als Unterschied zum Stadtrevier deine Pappenheimer mittlerweile, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das macht das Ganze aber durchaus auch persönlicher, weil man tatsächlich schon vom Notruf, also selbst die Kollegen in Görlitz, wo das Führungs- und Lagezentrum sitzt und die Notrufe schon eingehen, kennt teilweise schon die Pappenheimer. Mhm. Und wenn man dann als Erstinformation die Anschrift erhält, wo man hinfährt, dann weiß man auch in der Regel, welcher Bürger dann auf einen wartet. Da wir aber auch durchaus die Nähe zu Dresden haben, gibt es auch durchaus Deliktsfelder, wo wir mit Tätergruppierungen zu tun haben, die wir vorher noch nie gesehen haben. Man sagt, hui, ja. Da ist dann auch die Kriminalität bei uns nicht ferngeblieben.
Aber das heißt ja auch, wenn du dann da alleine hinfährst, du hast vorhin gesagt, du hast deinen Dienstgruppenführer nicht direkt vor Ort, dass du auch eine hohe Verantwortung trägst dann.
Richtig, nicht nur für die Erledigung der polizeilichen Aufgaben, die uns anvertraut werden, sondern auch natürlich im Rahmen der Eigensicherung. Für mich, für meine Kollegin oder für meinen Kollegen, den ich dann mit dabei habe, weil der Streifendienst ist nun mal immer als erstes am Tatort. Ja. Und nach uns kommen natürlich noch viele Beamte oder Kollegen, die uns gegebenenfalls unterstützen, aber die müssen auch erstmal angefordert werden. Und die Anfahrtswege, habe ich schon gesagt, sind lang. Und die erste Einschätzung, die obliegt dem Streifendienst. Mhm. Und dann wissen wir in der Regel nie, was uns erwartet. Und wenn man dann tatsächlich solche gruseligen Einsätze mitten im Wald, die gibt es. Ja, das ist nicht nur Klischee, die gibt es tatsächlich. Hat und vielleicht sogar auch das Funkgerät dann in den abgelegenen Bereichen keinen Empfang mehr hat, dann ist das schon was anderes.
Mhm. Finn, jetzt hast du es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, aber erzähl mal, was machst du alles so? Was sind so deine Aufgaben?
Auf dem Landrevier.
Ja.
Also die unterscheiden sich gar nicht mal so sehr von den Aufgaben eines Beamten im Stadtrevier. Wir haben genauso unsere polizeilichen Aufträge, die wir erfüllen müssen. Ganz vorne steht natürlich das Kerngeschäft der Polizei. Ja, Gefahrenabwehr und Strafverfolgung lernt man im ersten Vierteljahr an der Polizeifachschule. Die Polizei wird ja immer dann gerufen, wenn irgendwas in die Hose geht. Das heißt also, keiner ruft an und sagt, ich hätte heute mal ein schönes Date mit dem Polizisten, sondern es ist immer irgendwas in die Hose gegangen und dementsprechend müssen wir dann der Sache auf den Grund gehen. Und das sind so die Kernaufgaben des Streifendienstes. Es ist manchmal auch ein bisschen Prävention dabei. Das heißt also, dass man mit der Bevölkerung mal ins Gespräch kommt. Das ist gerade auf dem Land noch eine sehr schöne Sache. Wie du schon gesagt hast, in der großen Stadt ist alles ein bisschen anonymer. Bei uns auf dem Land kommt der Bürger auch gern einfach mal zum Funkstreifenwagen, um über Gott und die Welt zu reden. Aber auch das ist im Bereich der Prävention natürlich ein wichtiger Aufgabenkern, den wir dann auch entsprechend gerne annehmen.
Verkehrsüberwachung, Blitzen auf dem Land macht bestimmt auch Spaß.
Das ist auch einfach ein Part der Straftatenverfolgung oder Ordnungswidrigkeitenverfolgung. Mhm. Ne? Bei Verkehrsunfällen gibt es immer eine Ursache, die irgendwie gesetzt wurde. Die gilt es dann entsprechend zu erforschen. Und dann können wir uns natürlich auch selbst unsere eigenen Aufgaben suchen. Das ist eine Sache, die vielleicht im Stadtrevier nicht so ganz möglich ist, weil es immer neue Einsätze gibt. Wir können auf dem Land auch einfach mal sagen, was machen wir heute? Und setzen uns dann in unseren Funkwagen und machen, wie du schon gesagt hast, eine Verkehrskontrolle, stellen uns mit der Geschwindigkeitsüberwachung hin, machen eine Geschwindigkeitskontrolle, prüfen mal den einen oder anderen Haftbefehl, der noch offen ist. Ja, lauter solche Sachen, da können wir uns sehr gut austoben in der auftragsfreien Zeit, wie man dazu so schön sagt, also in der Zeit, wo momentan nichts anliegt.
Und dann lasst ihr das alles stehen und liegen sozusagen, wenn dann ein Auftrag reinkommt, baut ab und fahrt los. Sozusagen.
Richtig, entweder wir sind halt auf dem Polizeistandort und machen Schreibarbeit, die gehört natürlich auch dazu, 50% der Polizeiarbeit findet tatsächlich vor dem PC statt, Berichte schreiben etc. Ne, und wenn dort natürlich ein Soforteinsatz reinkommt, dann erhalten wir in Radeberg einen Anruf, nehmen den entgegen und dann geht's los.
Oh, krass, und das geht ja teilweise wirklich in wenigen Minuten. Ne? Also es geht im FLZ ein, gefühlt keine Minute später ist es schon in Kabels und dann runter. Genau, ja. Das ist ja...
Richtig, wenn wir tatsächlich im Standort sind, ist da ein bisschen Insiderwissen, erkennt das natürlich auch das Führungs- und Lagezentrum, dass wir momentan auf dem Revier sind und nicht draußen sind. Sollte es tatsächlich sein, dass wir draußen unterwegs sind, in der Streifentätigkeit.
Ihr könnt euch da wahrscheinlich ein- und auslocken oder sowas.
Genau, ne? Richtig. Ja. Wenn wir draußen dann unterwegs sind, in der Streifentätigkeit und vielleicht sogar in der Nähe der Ereignisörtlichkeit sind, dann erkennt das natürlich das Führungs- und Lagezentrum. Die wissen natürlich, wo wir sind. Das ist kein Geheimnis. Und können uns dann natürlich auch direkt informieren über Funk. Das geht dann schneller. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass dann die Meldewege eingehalten werden müssen und dann von ganz oben, salopp gesagt, bis zum Funkstreifenwagen dann nach unten der Auftrag übergeben wird. Und wie der Christian schon gesagt hat, das passiert in einer sehr kurzen Zeit.
Ja. Das hatte der Philipp vom Führungs- und Lagezentrum hier aus Dresden schon mal erklärt. Gibt es auch eine Folge, ich weiß zwar nicht mehr, welche Nummer es war, aber es war
Philipp auch super
vom Führungs- und Lagezentrum.
Aber jetzt hast du ja auch schon mal so ein bisschen gesagt, wie dein Arbeitstag im Dienst so aussehen kann. Wie läuft es denn konkret bei dir? Wohnst du auch auf dem Land? Oder?
Ich bin zwar auf dem Land aufgewachsen, wohne aber mittlerweile in der Dresdner Vorstadt, sage ich mal, in der Radeberger Vorstadt. Das heißt also, ich suche mir dann aus, wie ich auf Arbeit komme, im Sommer gern mal mit dem Fahrrad. Einfach durch die Heide, geht sogar schneller, als man manchmal denkt.
Aber berghoch.
Berghoch.
Einmal berghoch, einmal aber auch wieder berghoch.
Ich würde sagen, du freust dich zum Feierabend, dass du alles bergab fahren kannst.
Genau, ich denke mal zum Feierabend dann noch berghoch, das wäre fieser. Nein, ansonsten bin ich tatsächlich noch einer der wenigen Kollegen, die mit dem Zug ankommen. Mhm. Setze mich dann also einfach in Zug bei mir an der nächsten Haltestelle und fahre dann nach Radeberg. Der Polizeistandort ist auch in Wurfweite zum Bahnhof, sodass ich dann einfach dorthin laufe. Meistens ist dann mein Kollege schon da oder wir treffen uns auf dem Parkplatz. Und dann ist das eigentlich wie bei jedem anderen Polizeirevier. Wir ziehen uns um, wenn wir es noch nicht gemacht haben, empfangen unsere Führungs- und Einsatzmittel. Das heißt also, Schusswaffe holen wir uns ab. Ziehen uns um, haben unsere Schutzweste, die wir dann entsprechend anziehen und holen uns dann einen Funkstreifenwagen, der frei ist, der nicht belegt ist. Ist auf dem Landrevier recht einfach. Es sind jetzt nicht so viele, die wir haben. Nehmen uns den raus und entweder haben wir in der Schicht einen Wachhabenden, der uns in Radeberg unterstützt. Wenn der da ist, dann teilen wir denen dann unsere gesamten Informationen mit, die er braucht, um uns dann praktisch streifenfertig zu machen. Das sind dann ein paar technische Details, die dort eingetragen werden müssen. Wenn der nicht da ist, dann nehmen wir dann Kontakt mit dem Hauptrevier in Kamenz auf, teilen mit, dass wir da sind und rüsten dann auf, so heißt das im Polizeijargon, machen uns praktisch Streifen fertig. Meistens ist die Vorgängerschicht noch da, wenn sie nicht noch im Einsatz gebunden sind. Kann natürlich sein, dass ein Einsatz auch mal schichtübergreifend stattfindet. Die müssen dann vielleicht manchmal auch abgelöst werden, gerade bei schweren Verkehrsunfällen. Wenn die allerdings da sind, dann bespricht man natürlich die zu Ende gegangene Schicht. Gibt es was, was übergeben werden muss, was wir noch durchführen müssen, Restmaßnahmen, die noch zu erledigen sind, die vielleicht liegen geblieben sind aufgrund der fehlenden Zeit. Ja, dann verabschieden die sich dann. Und dann sind wir alleine.
Dann legt ihr los.
Dann legen wir los.
Und hast du immer denselben Streifenpartner?
Das wollte ich auch gerade fragen. Das klang gerade so, als ob du immer den gleichen hast.
Ja, das ist tatsächlich auf dem Polizeistandort recht schön. Okay. Also ich persönlich finde es recht schön. Mhm. Wir sind momentan 4 Beamte, die dem Polizeistandort in Radeberg in unserer Schicht zugeteilt sind. Mhm. Ja, das wechselt sich dann immer ab und deswegen kenne ich dann auch meinen Streifenpartner. Und
ja, das hat auch Vorteile, ne?
Ja.
Es hat
aber
Vorteile.
Aber man muss sich auch verstehen.
Aber man muss sich dann auch verstehen. Also wenn man sich vorstellt, dass man mit dem Kollegen oder der Kollegin gar nicht kann, man hockt ja dann gut und gerne 9 bis 12 Stunden dann aufeinander und wenn da die Stimmung nicht passt.
Weil dein fester Streifenpartner war vorhin zu Gast, der hat ja Augenverdreht. Nee, war ein Spaß.
Da müssen wir nochmal drüber reden. Aber ich würd die Hand ins Feuer für legen, dass das nicht so ist.
Na gut, dann haben wir also geklärt, ihr habt immer den festen Streifenpartner. Zumindest ist das in Radeberg so. Wie sieht es denn aus? Wir haben ja auch innerhalb der Polizei ziemlich verschiedene Schichtmodelle. Wie ist das bei euch? Früh, spät, Nacht? Wie sieht das aus?
Das ist richtig. Ich würde sogar behaupten, dass wir ein recht angenehmes Schichtmodell haben. Es sind insgesamt 5 Dienstgruppen. Das ist ähnlich wie ein Stundenplan in der Schule. Das Schichtmodell wiederholt sich alle 5 Wochen immer gleichmäßig. Okay. Das heißt, ich kann vom heutigen Tag aus ganz entspannt sagen, wie ich im November am 15. November zu arbeiten habe oder nicht, weil sich das alle 5 Wochen abwechselt.
Aber ihr habt schon Früh, Spät und Nacht oder habt ihr so ein 12-Stunden-Modell?
Das ist richtig. Unter der Woche haben wir Früh, Spät und Nacht. Das sind dann circa 8 bis 9 Stunden, in denen sich das dann aufteilt.
Ja.
Und am Wochenende ist es so, damit mehr Kollegen das Wochenende genießen können, arbeiten wir dann am Wochenende 12 Stunden. Das heißt, dass bloß 2 Dienstgruppen für das Wochenende geplant werden und die anderen 3 dann entsprechend frei haben. Das heißt also, wer gut rechnen kann, feststellen, dass wir 3 Wochenenden hintereinander frei haben.
Ich habe gerechnet.
Und dann, sehr gut. Und dann 2 Wochenenden arbeiten müssen. Und unter der Woche wechselt sich es dann halt ab in Früh, Spät und Nacht.
Hat welchen Vorteil für dich, dieses Schichtmodell?
Eine bessere Planbarkeit natürlich. Mhm. Was nicht heißt, dass natürlich auch noch einige Zusatzdienste warten. Wir haben ja auch diverse Ausbildungen, Fortbildungen, die gemacht werden müssen. Die Schießausbildung, Selbstverteidigungstraining. Manchmal gibt es Großveranstaltungen, da werden wir später nochmal drüber reden, wo dann unsere Streifenbeamten dann zum Dienst nochmal herangezogen werden. Das wird in der Regel aber ausreichend vorher
und
geplant.
Und wie ist mit Urlaub? Also gesetzt im Fall, nur du gehst in Urlaub, aber dein Kollege bleibt da, dann muss ja jemand von woanders.
Nee, der fährt mit in Urlaub.
Ach so, der fährt immer mit?
Nein. Na, dann verschiebt sich das. Das wäre natürlich immer unfair, wenn ich zu meinem Kollegen sagen muss, pass mal auf, da will ich Urlaub haben, du jetzt auch.
Ja.
Das überschneidet sich natürlich.
Okay.
Dementsprechend kommt dann für den Zeitraum auch mal ein Beamter aus Kamenz vom Hauptrevier rüber und ist dann die 2 oder 3 Wochen, in denen ich in Urlaub oder krank bin, kann ja auch mal sein, ist ja dann im Dienst. Wir sind ja trotzdem eine zusammengehörige Dienstgruppe. Das heißt also, die Kollegen, die mit uns parallel in Kamenz Dienst haben, sind auch Teil unserer Familie innerhalb der Dienstgruppen. Und da kennt man sich.
Dann dürfen die dann auch mal in Radeberg aussehen.
Dürfen auch mal Radeberger Luft schnuppern.
Genau. Finn, wir haben es ja gerade im Einspieler schon mal gehört, dass ihr bei euch auf dem Landrevier in Radeberg knapp 30 Kolleginnen und Kollegen seid. Sind da auch zivile Stellen dabei? Also könnte ich jetzt auch bei euch arbeiten?
Ja, wir haben tatsächlich auch Mitarbeiter, die im zivilen Bereich tätig sind. Für uns aus dem Streifendienst sind die natürlich zuständig, um zum Beispiel den Schriftverkehr zwischen uns und den Bürgern beziehungsweise anderen Behörden zu regulieren. Das heißt also, ich kriege eventuell eine Ladung von einem Amtsgericht oder von einem Landgericht bei uns im Zuständigkeitsbereich. Man muss dazu wissen, dass Polizeibedienstete sehr, sehr oft zu Gerichtsverhandlungen geladen werden, wo dann nach einem halben oder dreiviertel Jahr später das Ganze dann irgendwann auch mal verhandelt wird. Mit der Abgabe einer Straftat an die Staatsanwaltschaft ist das Ganze ja noch nicht beendet, sondern im Zweifel gibt es dann auch mal ein Gerichtsverfahren. Und dort sind wir als Polizeibeamte natürlich regelmäßig geladen, weil unsere Zeugenaussage dann vor Gericht sehr, sehr häufig auch über den Ausgang des Verfahrens entscheidet. Das heißt also, diese Schriftstücke werden uns dann zugestellt. Und wir haben bei uns auf dem Polizeirevier die Möglichkeit, zum Beispiel unsere Sachstandsberichte zu diktieren oder Zeugenvernehmungen zu diktieren oder Beschuldigtenvernehmungen zu diktieren. Und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Innendienst dürfen dann unsere Berichte entsprechend dann verschriftlichen. Gerade wenn es etwas stressiger ist, ist das ultra angenehm. Man kommt aus Revier, diktiert seinen Sachstandsbericht, braucht dafür nur circa 10 Minuten oder Viertelstunde, beziehungsweise kann auch die Zeugenvernehmung auf einem Diktiergerät entsprechend aufzeichnen und muss jetzt nicht jedes einzelne Wort, was der Zeuge einem entsprechend sagt, so auch notieren. Der Gesetzgeber sieht das so vor. Das, was der Zeuge sagt, muss auch so niedergeschrieben werden. Und das ist natürlich mit enormem Aufwand verbunden, gerade auf der Straße. Und da habe ich einfach mein Diktiergerät, hält das in die Mitte und befrage den Bürger dann zum Sachverhalt. Und das Ganze wird dann später verschriftlicht.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Da hast du ja schon quasi Training darin, in so ein Gerät wie heute zu sprechen, so in so ein Mikrofon oder so.
Das nehme ich mal als Lob an.
Ja, deswegen klappt das so gut.
Ja.
Aber Finn, es gibt ja über das Thema Landrevier und die Arbeit dort so ein paar kleine Vorurteile. Ich sag mal, das Thema, ihr habt nur mit Mopedrasern zu tun oder so die Heckenstreitigkeiten. Sind das so die Schwerpunkte bei euch auf dem Land?
Nein. Also bei solchen Vorurteilen ist natürlich immer ein Quäntchen Realität dahinter.
Mhm.
Und die von dir angegebenen Heckenstreitigkeiten, Nachbarschaftsstreitigkeiten, die gibt es tatsächlich.
Würde ich jetzt aber auch in Dresden beschreiben, nicht so oft vielleicht.
Die gibt es auch in Dresden. In Dresden sind die vielleicht, oder in Leipzig ist ja auch Großstädte, sind die vielleicht oder werden die vielleicht nicht unbedingt von der Polizei bearbeitet oder können von der Polizei auch gar nicht bearbeitet werden, weil die Zeit dazu nicht da ist, wo das Ganze vielleicht übers Führungs- und Lagezentrum schon telefonisch geklärt werden.
Mhm.
Wir fahren dann in der Regel hin, weil wir zum Beispiel zu den Nachtzeiten oder an den Abendstunden oder an den Wochenenden auch nicht immer das Ordnungsamt zur Verfügung haben, die ja primär für solche Sachen im Bereich von Ordnungswidrigkeiten zuständig sind. Also die Hecke vom Nachbarn ist so groß.
Der Baum ragt bei mir aufs Grundstück.
Und dann kommt dann gerne mal die Polizei zum Einsatz. Das sind natürlich ziemlich, fast schon nervige Einsätze, weil dann die der Funkstreifenwaren, der dort zum Einsatz gebracht wird, in dem Zeitpunkt halt nicht nutzbar ist. Ja. Wenn dort halt wirklich krassere Einsätze kommen, sind die Kräfte dann entsprechend bei solchen Sachen gebunden. Mhm. Und man stellt dann fest, dass man als Polizeibeamter nicht nur Ermittler ist oder Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft, wie man so schön sagt, sondern auch gerne mal Psychiater, gerne mal Beziehungsretter oder halt Streitschlichter für Nachbarschaftsstreitigkeiten. Mhm. Und da haben wir natürlich auch schon sehr viel Lustiges erlebt.
Erzähl mal, was sind so die Sachen, wo ihr rausgerufen werdet?
Ich bin zum Beispiel mit meinem Kollegen mal Streife gefahren an einem schönen Sonntagmorgen durch eine Gemeinde und dort kam auf einmal ein Bürger auf uns zu und der meinte, sie müssten mal zwei Straßen weiterfahren. Dort entsorgt gerade mein Nachbar im Glascontainer Glas. Mhm. Guckt ihn mit großen Augen an und sagt, das ist schön.
Dafür ist er da.
Dafür ist er da. Nein, das darf der nicht. Es
stimmt,
ist Sonntag.
Sonntag ist Sonntag.
Oh. Und ich guckte meinen Kollegen an und sagte, meint der das jetzt ernst? Ja, naja, gut, okay, fahren wir hin. Wenn der Bürger das so möchte, dann müssen wir es auch tun. Mhm. Ja. Und dort war dann tatsächlich sein Nachbar, der dort sein Glas entsorgte. Und tatsächlich, wie Christian es schon angesprochen hat, sind dort an den Glascontainern gerne solche Schilder aufgestellt, wo dann draufsteht, dass es verboten ist, zu gewissen Tages- und Nachtzeiten oder an Feiertagen dort sein Glas zu entsorgen. Und weil der Anzeigewille bestand, haben wir das Ganze auch aufgenommen und an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Was dort rausgekommen ist, ich weiß es nicht.
Ich müsste es gleich zur Anzeige bringen oder hätte es nicht einfach bei einer Verwarnung bleiben können und der Kollege hätte sofort aufgehört und hätte gesagt, gut, ich mache es nie wieder?
Nein, da der Bürger in dem Fall hier unbedingt wollte, dass wir tätig wären und das als sein großes Problem gegenwärtig festgestellt hat, müssen wir es dann entsprechend auch bearbeiten. Ja? Ansonsten haben wir natürlich im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts zum Beispiel im Straßenverkehr bei Verwarnungen auch die Möglichkeit, von einem Verwarngeld abzusehen und den Bürger mündlich zu verwarnen. Aber wenn jetzt seitens eines Mitteilers dort der unbedingte Wille der Anzeigenaufnahme besteht, dann wird das auch angezeigt. Ne? Also ganz klassisches Beispiel ist die Ruhestörung.
Also laute Partymusik.
Laute Partymusik, der Nachbar macht bis spät in die Nacht Lärm. Da wären wir natürlich auch hinzugezogen. Das ist so der klassischste Nachbarschaftsstreit. Und wenn dann der Bürger sagt, ich möchte, dass das unbedingt beanzeigt wird, dann nehmen wir das Ganze auch auf. Wir können aber natürlich auch beim ersten Mal sagen, mach bitte deine Musik leiser. Sollten wir nochmal kommen, das sind dann halt weitere Folgemaßnahmen. Und das zieht sich dann so weit, dass wir im Zweifel auch die Musikanlage beschlagnahmen können.
Sind das dann eure Einsätze nachts im Wald, wenn da die Jugend feiert?
Mit dem Moped.
Moped und Partymusik im Wald.
Das kommt tatsächlich auch vor, ne, dass man dann mehrere Jugendliche dann nachts im Wald findet, die dort Partys machen oder sich dort mit lauter Musik treffen. Es ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil ich bin auch ein junger Mensch. Und auch ich mache natürlich mal gerne Feier oder treffe mich mit Freunden und habe dann auch das Glück, dass ich zu den jüngeren Menschen auch eher mal einen Draht finde als zur älteren Bevölkerung. Und dann versucht man das dann so zu klären, dass man durchaus auch Verständnis zeigt für junge Leute, die am Samstag halt um 20 Uhr einfach auch mal auf die Straße gehen und feiern. Das gehört halt auch mal zum Leben dazu. Und dann müssen wir manchmal auch...
Aber nicht in Arnsdorf.
Auch in Arnsdorf darf man das tun. Ne? Und dann muss man auch mal der älteren Bevölkerung vielleicht auch ein bisschen das Verständnis näher bringen, dass ein Jugendclub auch dafür da ist, dass sich Jugendliche dort treffen oder dass halt auch mal die Parkanlage da ist, wo sich Jugendliche treffen sollen können und dort auch Zeit miteinander verbringen können. Ja. Was dann natürlich nicht mehr geht, ist, wenn dann gerne mal Parkanlagen für Vandalismus genutzt werden, wo dann ganz viele Flaschen umherliegen. Da müssen wir dann eingreifen und sagen, so geht's nicht. Da muss dann die geliebte Ordnung wiederhergestellt werden. Aber wenn es einfach bloß darum geht, dass Jugendliche mal feiern wollen, dann kann man auch mit denen mal sprechen, sagen, hier, pass bitte auf, dass es nicht zu laut wird, mach den Bass bitte runter und dann ist gut.
Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz das Thema, dass du deine Pappenheimer kennst. Und das würde für mich ja, Finn, auch bedeuten, dass vielleicht Oma Hilde mit dem Tobi, der hier gerade eine Party plant, auch mal mehr miteinander redet, weil die sich ja auf dem Land, die Menschen, würde ich vermuten, auch kennen. Also eigentlich würde ich denken, da redet man vielleicht eher miteinander und löst so Streitigkeiten, als die Polizei zu rufen.
Das ist eventuell schon mal eine Generationenfrage, über die wir dort reden. Also Jüngere und Ältere, dort ist die Kommunikation natürlich eine völlig andere, als wenn wir jetzt Gleichaltrige haben. natürlich ist es so, dass auf dem Land sich Oma Eierschecke und Oma Eierschecke 2 gegenseitig kennen und dort eine Kommunikation anders verläuft. Aber wenn dort Jugendliche im Spiel sind, dann ist es halt okay, leider auch mal eine andere
da
Sache.
Knirscht's da schon knirscht es zum Gebälk. Spielt die diese Kiesgrube da in Ottendorfer Griller eine Rolle in eurem polizeilichen Alltag? Da baden ja immer wieder Leute. Das ist ja eigentlich nicht erlaubt.
Das ist ein ganz großer Hotspot. Auf der einen Seite natürlich auch verständlich. Die Kiesgrube lädt natürlich zum Baden. Es ist kristallklares Wasser, schimmert schön, türkis. Und dann ist das natürlich verlockend, dort entsprechend baden zu gehen. Fakt ist aber, es ist ein Betriebsgelände. Mhm. Und das Betreten dieses Betriebsgeländes, es ist ein Kiesabbau. Baugebiet. Und vor allem auch das Schwimmen ist dort nicht erlaubt. Und
weil es auch gefährlich ist, ne?
Weil es auch gefährlich ist. Wir warum? Haben
na, weil das diese Hänge können abbrechen und dann entsteht Sog. So ein Sog. Ah. Da sterben ja regelmäßig Leute dort, ne?
Genau, also ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber wir haben dort in Regelmäßigkeit Badetote zu verzeichnen. Das Problem beim Ertrinken ist einfach, es ist ein sehr, sehr leiser Tod. Mhm. Ganz oft merken die Freunde, Bekannten, Familienangehörigen gar nicht, dass der Angehörige jetzt nicht mehr da ist, weil er einfach weg ist. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, Christian, in einem Kiesabbau ist natürlich unter der Wasseroberfläche ganz viel in Bewegung. Mhm. Kies kann natürlich nochmal sich unter der Wasseroberfläche verschütten oder anderes Geröll, was dort abgelagert wird, in Bewegung kommen. Und dann kommt es zu einem Wassersog und man wird einfach von der Wasseroberfläche in die Tiefe gerissen. Unabhängig davon ist dementsprechend auch das Betreten des Kiesabbaugebiets eine strafbare Handlung und kann von dem Betreiber der Kiesgesellschaft dort auch zur Anzeige gebracht werden. Das ist dann ein sogenannter Hausfriedensbruch. Und das hat dann natürlich auch empfindliche Konsequenzen.
Okay. Wenn wir jetzt einmal schon bei so einem eher düsteren Thema sind, die Vivian in unserer Folge mit dem Revier dort hatte erzählt, sie hatte mal einen Fall, da ist jemand mit einem Messer auf sie und ihren Kollegen zugerannt. Gibt es sowas bei euch auch oder ist das schon eher... Sind diese Heckenstreitigkeiten schon eher die Regel?
Nein, natürlich nicht. Auch wir haben Einsätze gehabt innerhalb der letzten Jahre. Ich bin jetzt auf dem Polizeirevier in Kamenz seit 2022. Davor habe ich 2 Jahre auf dem Polizeirevier in Görlitz meinen Dienst verleistet. Ja. Aber dort hat man natürlich in der Zeit ordentlich auch Einsätze erlebt, die nicht ganz spurlos an einem vorbeigegangen sind. Ganz vorneweg natürlich Verkehrsunfälle, weil unsere Landstraßen natürlich sehr tückisch sind, anders als in der Stadt. Da werden nicht so hohe Geschwindigkeiten gefahren wie auf dem Land. Und wenn man sich dort öfters mal zum Überholen verleiten lässt und denkt, es kommt schon nichts oder es wird schon gut gehen oder dann auf einmal das große Wildschwein auf der Straße steht. Wir hatten letztes Jahr einen Verkehrsunfall gehabt, da war die Höchstzahl 4 Tote in einem Unfall. Und wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, wir sind dann alleine an dieser Unverörtlichkeit, entscheiden, was ist hier passiert, können wir es mit unserem Know-how und unserer Technik rekonstruieren. Und sobald dort Menschen versterben, tot sind oder an den Folgen ihrer Verletzungen dann halt später versterben, sind wir als Streifendienst dafür nicht mehr zuständig. Die Sachverhalte werden dann an den Verkehrsunfalldienst, der hat seinen Sitz in Bautzen weitergeleitet und dort entsprechend bearbeitet. Aber Verkehrsunfälle sind ein sehr, sehr heikles Thema. Und wenn man dort vielleicht sogar Kinder hat, die involviert sind oder wirklich schwerste Verletzungen dort sieht und man als Polizeibeamter eventuell auch der Erste an der Unfallstelle ist, vor Feuerwehr und Rettungsdienst und man vielleicht auch gar keine Bergung realisieren kann, sind das natürlich prägende Ereignisse.
Würde jetzt auch für mich mal so feststellen, dass viele regen sich ja immer auf über die Blitzer und so weiter, ne? Aber ich glaube, dass, wenn man dir so zuhört, das Thema überhöhte Geschwindigkeit und auch Überschätzung auf der Landstraße einer der größten Unfallschwerpunkte ist. Und dass man vielleicht sogar, ich will nicht sagen, dankbar sein sollte, aber dass das so ein Wachrüttler ist, wenn man da mal geblitzt wird, ne, um auch darüber nachzudenken.
Es ist unter anderem Leichtsinn, wie du schon gesagt hattest, ja, also überhöhte Geschwindigkeit. Aber es gibt auch noch andere Unfallfaktoren, die man nennen kann, ne? Also Alkohol am Steuer, Drogen am Steuer, Medikamentenmissbrauch. Unkonzentriertheit, also ganz klassisch, ne, das Handy in der Hand gehabt und halt nicht auf den Straßenverkehr geachtet, dann sind natürlich Verkehrsunfälle vorprogrammiert und die können dann im Ende auch zu schweren Folgen führen.
Jetzt bist du ja noch recht jung, 24, Finn, und hast in ja doch recht kurze Zeit bei der Polizei auch viel erlebt. Wie kam denn für dich überhaupt die Entscheidung für den Polizeiberuf?
Der kam recht zeitig. Ich war sogar noch Schüler gewesen. Ich bin bis zur 10. Klasse, habe ich eine Oberschule besucht, auch im Dresdner Norden, in Boxdorf. Und man muss dazu sagen, dass meine Eltern beide im Staatsdienst tätig sind.
Ja.
Meine Mutti ist am Fachgerichtszentrum in Dresden tätig und mein Papa selbst ist bei der Polizei, bei der Wasserschutzpolizei. Und da hat man natürlich einen Einblick in diesen Apparat, darf man das so sagen. Ja, und auch in die Polizei und wächst damit auf. Ja, hat sich das Interesse in der 8., 9. Klasse schon gezeigt für mich. Und um das Ganze dann ein bisschen ja, zu festigen, habe ich dann im Rahmen meines Pflichtpraktikums, was in der 9. Klasse in Sachsen abgelegt werden muss, die Möglichkeit gehabt, zu meinem örtlichen Polizeirevier zu gehen. Das war Kamenz. Und dort mein Praktikum durchzuführen. Und dort hatte ich dann als Schüler das erste Mal Kontakt mit der zuständigen Bürgerpolizistin in Kamenz, die mir dann mit drei anderen Schülern innerhalb von 2 Wochen die Polizei nahegebracht hat. Und das war für mich so prägend, dass ich dann gesagt habe, alles klar, du bewirbst dich jetzt. Und das habe ich dann Ende der 9. Klasse gemacht. War dann in der 10. Klasse bei den Einstellungstests, bis dann recht zeitnah die Bestätigung kam, ja, hat alles gepasst und du darfst anfangen. Ich habe dann im Juni 2017 meine Schule beendet, 10. Klasse Abschluss gemacht und am 1. September durfte ich dann die 2,5-jährige Ausbildung in Chemnitz an der Polizeischule genießen.
Fast nahtloser Übergang.
Nahtloser Übergang, ja.
Und danach ging es dann direkt nach Radeberg. Nee, du hast vorhin schon gesagt, du warst auch schon in Görlitz.
Genau, ich habe die 2,5 Jahre in Chemnitz dann erfolgreich abgeschlossen und war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und bin als 18-jähriger Polizeimeister dann nach Görlitz aufs Polizeirevier gekommen und war dann dort noch 2 Jahre beschäftigt. Eine sehr, sehr prägende Zeit. Dort hat man natürlich sehr, sehr viel miterlebt. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Verfolgungsfahrt nach Polen gehabt über die Autobahn. Da hat ein Schulleiter in der Oberschule in Görlitz gemeldet, dass von seinem Hof am helllichten Tage mehrere Fahrräder entwendet werden. Ah. Und er konnte eine sehr, sehr gute Beschreibung des Täters auch übermitteln und auch des Kennzeichens. Und ich bin da mit meiner Kollegin, 18, 19 Jahre, entspannt mit dem Funkwagen Streife gefahren durch die Stadt, ne, und hat dann halt auch die Meldung über Funk mitbekommen. Und wir stehen auch für der Autobahnauffahrt in Görlitz und vor uns steht das Auto. So,
Zufälle gibt's.
Guck meine Kollegin an, meine Kollegin guckt mich an und sage, ja, das ist es. Und dann haben wir einfach mal ganz frech den Knopf gedrückt, Stopp Polizei, mal gucken, was passiert. Ja, der ist natürlich dann auf Vollgas gegangen und ist weggefahren. Und in Görlitz ist natürlich die Grenze sehr, sehr nah und wir haben die rechtliche Möglichkeit, sobald ein Täter dann auf frischer Tat gestellt wird, wir haben ja die Fahrräder im Kofferraum gesehen, dann dürfen wir auch das bundesdeutsche Staatsgebiet verlassen und in dem Fall dann nach Polen fahren. Und unser Glück war, dass noch ein Funkstreifenwagen der Bundespolizei die Autobahnauffahrt gesichert hat, dort Maßnahmen durchgeführt hat und wir sind dann zusammen mit denen dann nach Polen gefahren, um den Herrn zu stellen. Ich war auch noch Fahrzeugführer, ich hatte den Führerschein auch auf Probe gehabt. Es ist ja 18 Jahre alt, ne?
Ja, oh Gott.
Und du sitzt dort und fährst dort 200 Sachen mit sonderen Wegerechten und wer die A4 kennt Richtung Osten, dort sind natürlich unheimlich viele LKW unterwegs. Ja. Das heißt also, das war ein Hin und Her und Hin und Her und wir sind, ich glaube, fast 40, 50 Kilometer in polnisches Staatsgebiet eingefahren. Aber irgendwann war dann die Fahrweise des Tatverdächtigen so gefährdend, dass wir für uns dann auch sagen mussten, okay, Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung, den Slogan gibt's. Das heißt also, wir können, auch wenn dort mehrere Fahrräder anwendet wurden, nicht unser eigenes Leben und das Leben von anderen aufs Spiel setzen, um den Täter zu erfassen und haben dann die Verfolgung abgebrochen. Aber Kommissar Zufall hat uns geholfen, weil der Täter hat noch in aller Seelenruhe an einer Tankstelle sein Fahrzeug befüllt mit Kraftstoff und die Tankstellen sind natürlich videografisch gesichert. Das Ganze konnte dann an eine Sachbearbeiterin des Kriminaldienstes übergeben werden und die kannte den Tatverdächtigen und dann wussten wir auch, wer es war.
Das ist sehr schön, haben sie am Ende doch noch gekriegt.
Ein Happy End.
Happy ja. End. Danach bist du dann, also du hast jetzt gerade von deinem Ausflug in Görlitz erzählt und danach bist du dann praktisch
nach Radeberg
schon nach, genau, aufs Polizeirevier in Kamenz gekommen.
Richtig. Ich hatte nach den 2 Jahren einen Umsetzungsantrag gestellt. Das ist dann eine beamtenrechtliche Maßnahme, wo man dann sagt, ich möchte gerne auf eine andere Polizeidienststelle wechseln. Innerhalb derselben Polizeidirektion ist das auch etwas einfacher, als wenn man die ganze Polizeidirektion gleich wechselt. Den Antrag habe ich gestellt und ein halbes Jahr später kam dann auch die Mitteilung, dass das funktioniert. Darüber hatte ich mich sehr gefreut. Muss dazu sagen, Kamenz war immer meine Wunschdienststelle neben dem Schülerpraktikum. Was ich dort absolviert habe als Oberschüler, habe ich dann auch meine beiden Pflichtpraktikas während der Polizeiausbildung in Kamenz absolviert und war dann richtig, richtig happy, dass ich auch in die Dienstgruppe wieder zurückgekommen bin, in der ich auch mein Praktikum durchgeführt habe.
Sehr cool.
Und in dieser Dienstgruppe bin ich auch bis heute.
Das ist sehr cool. Ja.
Und das ist, was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß?
Ich wollte immer auf ein Landrevier. Das war, also wer auf ein Land oder im ländlichen Bereich aufgewachsen ist, glaube ich, hat auch irgendwie einen Willen seiner Gesellschaft, in der man auch aufgewachsen ist, etwas zurückzugeben. Und da war für mich der Wunsch, da möchte ich auch in dem Revier tätig sein, wo ich groß geworden bin, wo mein Elternhaus liegt und wo ich aufgewachsen bin. Und wenn man dann einen Teil der Bevölkerung kennt, seinen ganzen Revierbereich in- und auswendig kennt, die vielleicht schwierigen Orte auch kennt, wo es Probleme gibt, die Problemviertel, die haben wir genauso, ne? Wo die Bevölkerung die Polizei lieber von hinten als von vorne sieht, ja. Aber auch merkt, dass die Bevölkerung auf dem Land der Polizei doch eher noch ein bisschen wohlgesonnener gegenübertritt. Doch mal einen Anruf tätigt und einen entscheidenden Hinweis gibt, hier, fahrt dort mal lang, das habe ich beobachtet. Dann macht Polizeiarbeit auch richtig viel Spaß.
Und ihr habt wahrscheinlich auch jeden Tag was anderes zu tun, ne?
Richtig, das haben die Dresdner oder Leipziger Kollegen in der Stadt natürlich auch.
Die Chemnitzer auch.
Die Chemnitzer auch, ich will keinen vornehmen. Also
Zwickau.
Der Streifendienst ist ja unheimlich vielseitig. Das heißt, man kommt auf Arbeit und weiß halt nicht, was passiert. Aber wenn man natürlich den Bauer André vom Eck dann noch kennt oder alle Busfahrer immer herzlich grüßt und die dann sagt, ja, pass mal auf, das vermisste Kind, was abgehauen ist, das habe ich gesehen an der und der Bushaltestelle, fahrt mal hin.
Ja.
Und man dort schon ein richtiges Netzwerk aufgebaut hat, dann macht das unheimlich viel Spaß und dann ziehe ich dem ländlichen Revierbereich lieber vor als die Anonymität in der Großstadt.
Aber beim ländlichen Bereich, da habe ich auf jeden Fall eins im Kopf, Feste feiern. Und das gibt, da gibt es bei euch auf dem Dorf ja wahrscheinlich relativ viel. Wenn man ein großes Stadtfest hier in Dresden hat, gibt es bei euch wahrscheinlich immer wieder was zu feiern. Wie viel Prozent macht das denn von deiner Arbeit aus? Bist du dann auch regelmäßig feiern im Dienst sozusagen?
Kirmes.
Ja, Kirmes.
Heißt das Kirmes in Sachsen? Ich
weiß, bestimmt. Also ist auch wieder unterschiedlich. Es kommt auf die Größe drauf an.
Ja.
Zum Beispiel das jährliche Osterreiten in der Oberlausitz. Dort finden ja an mehreren Örtlichkeiten dann die Osterreitermärsche, sagt man das dazu?
Weiß nicht genau, wie man es richtig
nennt. Das ist so, und heißt so.
Heißt so, okay. Ja, also pardon, wenn ich es falsch sage. Ja, aber die finden statt und dann wird das natürlich auch von Seiten der Polizei entsprechend abgesichert. Und da werden halt Einsätze geplant, wo dann halt auch Kräfte aus dem Streifen, die besonders eingesetzt werden, also autark zum eigentlichen täglichen Dienst im Streifendienst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch kleinere Fußballspiele in der Kreisliga oder kleinere Stadtfeste oder größere Feierlichkeiten, die dann über den täglichen Dienst mit abgedeckt werden, wo dann kein großer Einsatz dann aufgemacht wird. Aber unabhängig davon, das sind dann natürlich schon etwas größere Highlights.
Ja, und ihr habt ja, wie gesagt, auch ein paar mehr davon. Ne? Wenn es in der Stadt halt ein Stadtfest gibt, bei euch gibt es gefühlt 15
Dorffeste. Na gut, aber hier dieses,
heißt das? Stadtfest Radeberg, Pfefferkuchenmarkt, Pulsnitz und so weiter und so fort. Da ist ja gefühlt in jedem Ort was los.
Für solche kleineren, salopp gesagt, kleineren Sachen wie ein großes Stadtfest oder das Osterreiten wird jetzt nicht direkt die Bereitschaftspolizei mit angefordert. Das macht dann das Polizeirevier selbst. Wir haben in der Polizeidirektion Görlitz zusätzlich noch den sogenannten Aufrufzug. Dort sind Beamte aus dem Streifendienst, vor allen Dingen jüngere Beamte aus dem Streifendienst mit involviert, die dann intern innerhalb der Polizeidirektion Görlitz bei größeren Veranstaltungen oder Demonstrationsgeschehen entsandt werden und die kommen dann zusätzlich zum Einsatz und werden dann entsprechend aufgerufen.
Ja. Hast du denn schon Pläne für deine Zukunft bei der Polizei Sachsen oder bist du jetzt so happy auf dem Landrevier?
Ich habe es ja schon gesagt, es war für mich der ganz, ganz große Wunsch, in mein Heimatrevier zu kommen. Und das habe ich geschafft. Und da bin ich so happy, dass ich momentan mir gar nichts anderes vorstellen kann.
Hätte ja sein können, dass du nochmal so über ein Studium nachdenkst.
Das
so.
Sind natürlich Gedanken, über die man natürlich auch drüber nachdenkt. Das ist, wäre auch gelogen, wenn nicht. Aber momentan macht es mir so sehr Spaß.
Ja, da, okay. Dann müsstest du ja dann den müsstest du das Landrevier verlassen.
Richtig, genau. Das ist natürlich eine Abwägungssache.
Da muss man dann also die zwei Jahre schafft man. Was machst du, wenn du deine Uniform aussiehst? Was macht der private Finn?
Der private Finn, der ist in der Regel, wenn er Urlaub hat, gar nicht hier. Sondern ganz, 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 ganz weit weg. Irgendwo im Ausland und reist um die Welt. Und ansonsten für den alltäglichen Ausgleich zum Dienst hat mir meine Freundin vor ein paar Tagen ein neues Rennrad gekauft. Oder ich habe es mir gekauft, aber sie hat mich dazu angehalten.
Ich wollte gerade sagen, dass sie hat dir das gekauft.
Ich wurde dazu gedrängt. Und muss mich da jetzt gerade sehr gut beweisen, dass ich gut Fahrrad fahren kann.
Fährt sie auch Rennrad?
Ja, völlig fertig.
Also, ja, hier wie bei Wahnsinn. Christian, der fährt mit seiner Freundin auch immer Rennrad.
Wahnsinn. Und da muss ich jetzt mitmachen. Und ansonsten bin ich sehr, sehr großer Verfechter des Laufsportes. Also Rennen gehe ich sehr, sehr gerne. Weil da braucht man nicht so viel Equipment. Da muss man sich kämpfen. Fahrrad kaufen und Fahrradhelm und alles. Das
und
ist
Schuhe
entspannter.
Und die richtige Hose.
Genau.
Und
brauche ich aber bloß vor die Tür gehen und einfach losrennen. Ja. Und da treffe ich mich mit Freunden und dann geht's los. Die Dresdner Heide ist wunderbar.
Seid ihr so ein richtiges Laufrudel dann?
Naja, Laufrudel wären ganz schön viel gesagt, aber so 2-3 Leute, dann geht's los.
Okay. Sehr gut.
Klingt nach sehr viel Action.
Sowohl privat als auch
auf dem Ich wollte gerade sagen, nicht nur privat, sondern auch auf dem Landrevier haben wir ja jetzt gelernt, da ist ganz schön was los.
Das war sehr, sehr schön, Finn. Vielen lieben Dank für diesen Einblick, für die Zeit, die du mit uns heute verbracht hast. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
Ja, mit euch auf jeden Fall.
Dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.
Bis dahin.
Tschüss, Finn. Tschüss.
Ciao. Ja, und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann wisst ihr, wie es läuft. Ihr findet unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr noch Ideen habt, Fragen oder auch Anregungen zum Podcast, dann einfach eine E-Mail schicken an podcast@polizei.sachsen.de. Das war's und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.